Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, so soll der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Wenn man euch nicht aufnimmt und sich eure Botschaft nicht anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Dies ist das Wort des Herrn. Amen.
Wie kann ein Einmannbetrieb größer werden, ohne Schaden zu nehmen? Das ist eine Frage, die Unternehmensgründer über die Jahrhunderte beschäftigt hat. Besonders bei den Hightech-Firmen scheint es ein Thema zu sein. Die scheinen unwahrscheinlich oft mit 2 oder 3 Männern anzufangen. Es ist oft Männer. Man denkt an Hewlett-Packard. Ich glaube, ist in einer Garage angefangen, hat in einer Garage angefangen. Apple nicht viel anders. Menschen haben eine Idee und fangen an, ihr Produkt herzustellen. Ich denke, bei Google war das eher neben der Kaffeemaschine als in der Garage, weil das ist eher so Logarithmen und so weiter auszudenken. Braucht man keine Garage dafür, braucht man keine Maschine. Aber es waren alle so Einzelkämpfer. Ursprünglich dann so eher Ein-Mann-Betriebe und so weiter. Dann müssen sie nach dem ersten Erfolg den Sprung vom Start-up, zum nächsten Level schaffen. Und im Grunde ist es klar, was nötig ist. Sie müssen neue Mitarbeiter anstellen und ausbilden. Und besonders im Bereich Management brauchen sie Erfahrung, die sie oft nicht haben, indem sie die Stufen nach oben gehen, sozusagen in der Größe. Die Klugsten stellen einen deutschen Manager ein. Das hat Google gemacht, glaube ich, vor 10 oder mehr Jahren, Eric Schmidt. Und seitdem geht es Google glänzend, vielleicht zu glänzend für manche, die Probleme haben mit Monopole, die dadurch entstehen. Aber wenn sie das nicht tun, neue Menschen, neue Mitarbeiter anstellen und so weiter, wird ihre Effektivität und Erfolg erheblich eingegrenzt. Nun, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber bei Jesus war es nicht völlig anders. Er lief ähnliche Gefahr. Er erlebte ähnliche Eingrenzungen, wie ein Unternehmensgründer erlebt. Man könnte sagen, sein Dienst fing an als eine Art Ein-Mann-Betrieb. Er konnte nicht alles selbst tun. Ich meine das nicht respektlos, aber durch seine freie Entscheidung, in die Welt in menschliche Form zu kommen, hat er sich selbst eingegrenzt. Raummäßig, er kann zu einer bestimmten Zeit an nur einem Ort sein. Und für ihn als Mensch, in seinem menschlichen Körper, gab es auch nur 24 Stunden am Tag. Und auch er musste ab und zu schlafen. So hat er fast sofort die ersten Mitarbeiter angestellt. Und dann musste er sie ausbilden mit der klassischen Methode. Zunächst haben sie angeschaut, wie er alles macht. Und dann war es die Zeit, dass sie selbst an seinem Dienst teilnahmen und dass sie sozusagen alleine oder zumindest zu zweit ohne ihn loslegten. So konnte er seinen Dienst multiplizieren, indem er die Diener multipliziert. Und heute hören wir, wie er zu diesem zweiten Schritt gekommen ist, das Aussenden. Und ich möchte diesen Prozess von zwei Seiten unter die Lupe nehmen. Erstmals von Jesus' Seite, wie es für ihn aussah, und dann von der Seite der Jünger oder wie sie hier einmalig in Matthäus Evangelium Aposteln genannt werden. Und damit es überschaubar bleibt, habe ich jede Seite der Matthäus in drei Schritte zusammengefasst. Also der Prozess für Jesus. Eigentlich wurde der erste Schritt schon letzte Woche angesprochen, denn ich habe damals einiges zu den ersten Versen des heutigen Abschnitts gesagt. 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jene Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keine Hirte haben. Also erster Schritt, er sieht. Was hat er gesehen? Menschen, die einen Hirten brauchen, einen guten, einen treuen Hirten. Lange hatten sie, auch wenn sie Gottes Volk waren, lange hatten sie Hirten, die nur für sich selbst aus waren. Der Prophet Hesekiel hatte sie schon zu seiner Zeit angeprangert. Das findet man zum Beispiel in Hesekiel 34. Aber es hat zu keiner nachhaltigen Verbesserung geführt. Und Jesus sieht klar, dass die Hauptverantwortung immer noch da liegt, da bei den Hirten, den Leitern. So wird er nicht so böse mit den Schafen, sondern eher mit ihren Leitern. Für die Schafen erlebt er, spürt er nur Mitleid. Und das ist ein tiefes Mitleid. Das Wort da auf Griechisch ist so ein Wort, das spricht vom Gefühl, das wirklich aus dem Bauch kommt. Zweiter Schritt, er sucht aus. Auch hier könnte man sagen, dass er diesen Schritt schon eine Weile her in Angriff genommen hat. Aber hier wird es offiziell. Diese sind die Mitarbeiter, durch die er seinen Dienst werde multiplizieren können, die Jünger, schon eine Weile gewählt. Aber hier werden sie sozusagen offiziell vorgestellt. Sie werden sein Ein-Mann-Geschäft Schritt pro Schritt zu einem weltweiten Konzern machen. Er sucht aus und dann er sendet aus. Und hier letztens ist der Schritt, den er erst heute in diesem Abschnitt vornimmt. Sie sind schon eine Weile mit ihm gewesen. Sie haben zugehört, sie haben viel zugeschaut. Nun geht es darum, es selbst zu tun, ohne dass er dabei ist. Er sendet sie mit einer Ergänzung und mit einer Begrenzung aus. Die Ergänzung ist, dass sie mit seiner Autorität ausgestattet sind. Ihnen wird die Autorität zuteil, die Jesus vor ihren Augen ausgeübt hat. So heißt es am Kapitel 10, 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Er gab ihnen Vollmacht, die Autorität, die er hat, die er besitzt. Das ist die Ergänzung und dann gibt es eine Begrenzung. In der Tat ist es keine Begrenzung, es klingt nur so. Sie sollen alles tun in totaler Abhängigkeit. In Abhängigkeit von den Menschen, denen sie unterwegs begegnen. Von den Menschen, die sie in den Dörfern kennenlernen. So zum Beispiel 9 und 10 wieder, steckt euch kein Gold, kein Silber, kein Kupfergeld in eurem Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Also sie würden abhängig sein von den Menschen, zu denen sie predigen, zu denen sie das Reich Gottes verkünden. Aber im Grunde ist das auch im Hintergrund eine Abhängigkeit von Gott. Es ist sozusagen eine Begrenzung, aber eigentlich eine Ergänzung. Das klingt eingrenzend, aber ist in der Tat freisetzend. Und in diesem Abschnitt, kurz zusammengefasst, könnte man sagen, wir sehen zwei Seiten einer Medaille. Der Verkündiger sollte bereit sein, das, was er umsonst bekommen hat, umsonst weiterzugeben. Also Menschen wie ich, Pastoren und so weiter, die freigesetzt werden für ihren Dienst, sollen bereit sein, das umsonst zu tun. Wir haben umsonst bekommen, wir sollen umsonst weitergeben. Auf der anderen Seite, der Empfänger des Evangeliums sollte dafür sorgen, dass der Verkündiger genug hat, dass er seinen Dienst ausüben kann, dass er freigesetzt wird für seinen Dienst. Ich denke, das sind die Mentalitäten, die auf beiden Seiten vorhanden sein sollten, wenn wir nach diesen Prinzipien leben. So sieht der Prozess dann bei Jesus aus. Um seinen Auftrag gerecht zu werden, muss er sehen mit Augen der Barmherzigkeit. Er muss Mitarbeiter aussuchen und dann aussenden. Und für viele von uns, vielleicht für die meisten von uns, entsteht schnell die Frage, ist dies direkt auf uns übertragbar? Sendet er uns genauso aus wie hier die Jünger, die Aposteln? Nun, es gibt unter Christen unterschiedliche Antworten, unterschiedliche vielleicht Betonungen in den Antworten auf diese Frage, die übrigens oft unter dem Begriff Zeichen und Wunder behandelt wird. Dieser Begriff Zeichen und Wunder wird besonders im Johannesevangelium benutzt, um die Taten Jesu zu beschreiben. Die konkrete Frage für uns ist, was sollen wir in diesem Bereich erwarten? Gibt es solche Zeichen und Wunder heute überhaupt? Und eine Tendenz, ein Pol, wenn man das sagen kann, ist zu sagen, nee, Zeichen und Wunder, das waren für die Zeiten, wo Jesus auf Erde war und dann ein bisschen nachher in den Zeiten der Aposteln, aber nicht mehr heute. Der andere Pol wäre zu sagen, es gibt Zeichen und Wunder heute genauso wie damals. Der gleiche Art und Weise, in der gleichen Intensität und Regelmäßigkeit. Nun, dieser Frage könnte man eine ganze Predigt und sogar ein ganzes Buch widmen. Die Zeit reicht dafür nicht auf, sie ausführlich zu behandeln. Übrigens habe ich die Idee, dass wir beim Hauskreis in dieser Woche einige dieser Frage weiter nachbesprechen, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich bis Ende der Predigt noch einige Fragen in der Luft hängen gelassen habe. Das können wir dann vielleicht oder beim Abendbrot heute Abend weiter besprechen. Ich möchte zwei kurze Gedanken zu dem Sinn und Zweck von Zeichen und Wunder geben. Und hier, glaube ich, ist auf dem Dingsbums ein Verschnaufpause. Das ist so ein bisschen so ein Zwischenzeit, wo ich auf diese Frage von Zeichen und Wunder eingehe. Es ist eigentlich wichtig, damit wir meinen zweiten Hauptpunkt verstehen können. Und ich denke, der Clou liegt im Wort Zeichen. Ein Zeichen zeigt etwas. Es ist wie ein Zeigefinger, der auf etwas hinweist. Zum Beispiel, wenn Jesus heilt, ist es existenziell wichtig für den Kranken, der geheilt wird. Es ist aber viel mehr als nur eine Heilung. Es ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen, könnte man sagen, von einer Handlung, die weitaus tiefer abspielt, auf eine tiefere Ebene. Und das haben wir vor, glaube ich, 2 Wochen gesehen. Eigentlich mehrmals, aber ich nehme ein Beispiel von vor 2 Wochen. Das Beispiel des Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird. Jesus heilt ihn nicht sofort, sondern sagt etwas provokativ, etwas, was der Mann nicht gesucht hat. Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Und im Grunde meint er sowas wie dieses: Ich werde dich körperlich heilen. Aber das sollst du als Zeichen wahrnehmen. Als Zeichen, dass ich etwas eine Etage tiefer oder vielleicht mehrere Etage tiefer in dir tun werde. Ich werde dich nicht nur körperlich heilen, sondern deine ganze Beziehung zu Gott heil machen. Deine Sünden sind dir vergeben. Die Heilung ist also ein Zeichen, das auf eine tiefere und noch wichtigere Heilung hinweist. Was wird also durch diese Zeichen und Wunder geoffenbart? Ich habe es auf gut angelsächsische Art vereinfacht und auf 2 Punkte reduziert. Erstmals, der König wird durch diese Zeichen und Wunder geoffenbart. Nun, der Begriff König ist uns vielleicht etwas fremd, auch nach dem Besuch der Queen. Aber es ist ein urbiblischer Begriff. Es ist die Sprache, die die Bibel nutzt, um Jesus uns vorzustellen. Es gibt keinen Weg vorbei. Wir sollen den Begriff nicht vermeiden. Und ein König ist im Grunde jemand, der Autorität hat, der Vollmacht hat und sie ausübt. Was etwas anders ist als heutzutage bei der Queen, natürlich. Aber damals war das so, was er sagt, das passiert. Und das sehen wir bei Jesus. Er spricht und es passiert. Er hat in den letzten 2 Kapiteln immer wieder gezeigt, dass er Autorität über viele unserer Feinde hat, über den Tod, über den Teufel, über die Trennung zwischen Mann und Gott, haben wir vor 2 oder 3 Wochen gehört. Die einzigen Begrenzungen zu seiner Macht sind Begrenzungen, die er freiwillig auf sich genommen hat, um Mensch zu werden, wie ich vorher gesagt habe, Raum und Zeit. Und noch wichtiger ist etwas, das ich letzte Woche erwähnt habe, ist sein Herz. Seine Barmherzigkeit ist hier in Vers 36 klar ausgedrückt, damit wir es nicht verpassen. Alle Wunder, die er tut, sind Ausdrücke oder Zeichen seines Herzens, seiner Barmherzigkeit. Das ist also ein Kennzeichen dieses Königs oder zwei Kennzeichen, seine Autorität, seine Barmherzigkeit. Das ist eine Sache hier, der König wird geoffenbart und zweitens, das Königreich wird geoffenbart. Auf Deutsch spricht man vom Reich Gottes, aber das griechische Wort ist eigentlich immer Königreich Gottes, der Bereich, wo der König regiert. In 9,35 hören wir über Jesus. Er zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Königreich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und was sollen die Aposteln tun? 10,7. Geht und verkündet, das Königreich des Himmels ist nah. Hier heißt es das Himmelreich, aber wortwörtlich, das Königreich des Himmels ist nah. Es ist also klar, dass durch die Anwesenheit des Königs das Königreich selbst sich abzeichnet. Auch wenn es auf sich warten lässt, bis er voll und ganz etabliert wird. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er wird inzwischen abgelehnt. Er warnt seine Jünger. Das macht er anfangs in 14 und 15. Aber dann, wenn man Kapitel 10 bis zum Ende liest, er warnt sie sehr ausdrücklich davor. Sie werden auch abgelehnt. Also das Königreich kommt noch nicht in der Fülle. Aber was trotzdem passiert, ist, dass das Königreich ein Stück erlebbar wird. Durch seinen Dienst lässt er Menschen ein Stück erleben, wie es im vervollkommneten Reich Gottes sein wird. Ein Gelähmter erlebt, wie im Reich Gottes Gelähmte tanzen werden. Ein Zolleinnehmer erlebt, dass der König sein Leben umkrempeln und heil machen kann. Ein Vater erlebt, wie sein totes Kind wieder heil wird. Ein Vorzeichen des Königreichs Gottes. Ein dämonisierter Mann erlebt, dass es im Königreich Befreiung vom Teufel gibt. Das alles haben wir gesehen in Kapitel 8 und 9. All diese lässt Jesus das Königreich ein Stück erleben. Bei ihm finden sie einen Raum, wo sie Heil in verschiedenster Form finden und erleben. Und wir könnten von Vorzeichen des Königreiches sprechen. Diese unterschiedlichen Formen von Heil, die sie erleben, sind Vorzeichen des endgültigen Heils, das in voll etablierten Königreich auf sie, auf uns wartet. Was wird also durch Zeichen und Wunder erreicht? Kennzeichen des Königs werden geoffenbart. Vorzeichen des Königreiches werden auch geoffenbart. Man könnte das zusammenfassen mit dem Satz, Jesus verkündet das Reich Gottes in Wort und Tat. Haltet diese Gedanken also im Hinterkopf, wenn wir uns mit dem zweiten Schritt befassen. Verschnaufpause vorbei, wir gehen weiter. 2, der Prozess für die Jünger, beziehungsweise für die Jünger oder die Aposteln. Und dabei müssen wir auch die Frage stellen, wie ist es für die Jünger Jesu heute? Erster Schritt, sie sollen beten, wie Jesus befiehlt. 37, da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Diese Verse finde ich etwas unerwartet hier, wie sie hier eingefügt sind. Ich hätte erwartet, Jesus sieht die Not in seiner Barmherzigkeit und er kümmert sich darum, indem er seine Jünger aussendet, um seinen eigenen Dienst zu vervielfachen. Das wäre absolut logisch und in sich schlüssig. Aber Jesus fügt diese weitere Anweisung dazwischen ein. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Der erste Schritt für die Mitarbeiter Jesu ist, dass sie für Mitarbeiter beten. Wie ein Kommentar das gut ausdrückt, finde ich, dies bedeutet nicht, dass wir außer Beten nichts tun sollten. Es bedeutet aber, dass wir ohne Beten nichts tun sollten. Ich sage das nochmal, ich finde das sehr wichtig. Dies bedeutet nicht, dass wir außer Beten nichts tun sollten und sagen, gut, ich habe gebetet, brauche ich nicht mehr zu tun. Auf der anderen Seite, es bedeutet, dass wir ohne Beten nichts tun sollten. Und ich möchte hier ein Wort der Ermutigung loswerden. Beim Midweek Together, unser monatliches Gebetstreffen, waren am letzten Mittwoch 24 Menschen da und 10 waren aus eurer Gemeinde und nur 14 aus der ganzen englischsprachigen Gemeinde. Das ist beängstigend für mich als Pastor der englischsprachigen Gemeinde, dass die Leute nicht merken, wie wichtig Gebet ist. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr das bemerkt habt. Und das sollt ihr nicht verlieren in den nächsten Jahren. Es fängt alles im Gebet an. Zweitens, sie sollen gehen, wo Jesus sie hinsendet. Die Mission, für die Jesus sie hier beauftragt, ist eigentlich sehr begrenzt. Zweite Hälfte von 5. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet, also nicht jüdisches Gebiet. Betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Das war natürlich nicht sein letztes Wort an seine Mitarbeiter, aber es ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht alles, was hier vorkommt, eins zu eins auf uns übernehmen können. Dies war ein besonderer Einsatz zu einem besonderen Zeitpunkt in der Offenbarung des Königs und des Königreiches. Es ist nicht allgemeingültig. Unseren Auftrag erhalten wir zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Prozess. Ein Beispiel dafür ist natürlich, was am Ende von Matthäus Evangelium kommt, bevor Jesus nach Himmel fährt, sagt er, mir ist alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, nicht mehr begrenzt, und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Das ist für uns der Auftrag. Drittens, sie sollen tun, wie bzw. was Jesus selbst tut. Und ich habe mir lange überlegt, welches Wort hier besser passt. Sie sollen tun wie oder was. Dann habe ich mich entschieden, dass beide hier gehören. Lass mich das erklären. Die Anweisung, die Jesus in 7 und 8 gibt und die Zusammenfassung des Dienstes Jesu in den Worten von Matthäus sind deckungsgleich. Ich denke, das ist absichtlich. 35, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden und sendet sie hinaus, Vers 7, geht und verkündet, das Himmelreich ist nah, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Deckungsgleich. In ihrem Dienst soll der Dienst des Königs widerspiegelt werden. In der Art und Weise, wie sie den Dienst ausüben, soll das Kennzeichen des Königs greifbar werden. Menschen sollen das Herz des Königs erleben. Es wird geoffenbart durch die Art und Weise, durch das Wie, wie sie ihren Dienst ausüben. Und hier müssen wir diese Gedanken zu Zeichen und Wunder vielleicht vom Hinterkopf zurückholen. Was ist Sinn und Zweck der Zeichen und Wunder? Den König zu offenbaren, das Wie, und das Königreich zu offenbaren und ein Stück erlebbar machen, Vorzeichen zu geben. Ich denke, da ist eher das Was. Was sollen sie in dieser Jesusgemäßen Art und Weise tun? Naja, sie sollen das tun, was er tut. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nah. In Worten, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus und in Taten. Das tun sie jetzt nur für eine begrenzte Zeit während dem unmittelbar bevorstehenden Einsatz, aber dann, später nach der Zurüstung mit dem Heiligen Geist, machen sie das regelmäßig, wo das nicht mehr begrenzt ist. Und ich habe absichtlich regelmäßig gesagt, nicht ständig. Zeichen und Wunder haben sie weitergetan, also das Was, wo es nötig war, um ihren Auftrag zu erfüllen. Also ein Beispiel wäre Paulus in Kapitel 16 von Apostelgeschichte. Gibt es ein dämonisiertes Mädchen? Sie stört immer wieder, während er versucht zu predigen und so weiter. Und erst nach einigen Tagen setzt er sie frei. Er tut sie nicht sofort, diese Zeichen und Wunder. Deswegen sage ich, die machen das regelmäßig in Apostelgeschichte, aber nicht ständig. Und vielleicht ist das auch seit dann der Fall gewesen, wenn man Kirchengeschichte liest, ist es sehr oft, wo die Glaubwürdigkeit des Königs, die Glaubwürdigkeit der Verkündigung im Spiel ist, wo Zeichen und Wunder passieren. Sehr oft, wenn Missionare das Evangelium zu einem neuen Ort, zu einer neuen Völkergruppe nehmen, kommt es zu Punkten, wo, wenn Gott nicht eingreift, das Evangelium abgelehnt wird, weil die Tochter des Stammesältesten krank ist. Und wenn sie stirbt und der Missionar nicht machen kann, werden sie das Evangelium nicht ernst nehmen. Und das sieht man immer wieder in der Kirchengeschichte, gerade da, wo die Glaubwürdigkeit am Spiel ist, kommen Zeichen und Wunder besonders häufig vor. Deswegen sage ich, eher regelmäßig als ständig werden Zeichen und Wunder erlebt. Hier müssen wir hier werden wir aufgefordert. Was ist dann unser Auftrag heute? Wie gesagt, am Ende von Matthäus Evangeliums werden wir aufgefordert, in die Welt zu gehen mit seiner Autorität, also als Botschafter sozusagen des Königs in seinem Namen und die Botschaft weiterzugeben. Und ich denke, unser Auftrag ist grundsätzlich ähnlich. Nicht mit den Begrenzungen, die hier sind, nicht, dass die Zeichen und Wunder immer so häufig vorkommen wie damals, aber grundsätzlich sind wir aufgefordert, das Reich Gottes zu verkündigen oder zu verkünden, in Wort und in Tat. Mit Vertrauen, dass Gottes Wort Kraft hat. Mit Vertrauen, dass wenn wir beten für die Wunder und Zeichen, die wir brauchen, für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums, Gott wirklich antworten wird. Und man könnte sagen, es soll so sein, dass unter uns Orte oder Räume des Heils entstehen, dass Menschen erleben etwas vom Heil des Königreich Gottes unter uns. Wir sollen das Reich Gottes verkünden in Wort und Tat, damit Menschen das Wie erleben, wie ist der König, und ein Stück des Was erleben, das Heil, das er bringt. Und so wird der Dienst Jesu vervielfacht. Aus einem Einmannbetrieb wird ein Geschäft, sozusagen ein Dienst, das die ganze Welt umspannt. Und vielleicht habt ihr am Anfang sich gefragt, wozu diese Titel, was hat das mit diesem Kapitel zu tun? Bist du dabei? Werden wir Menschen sein, die im Auftrag Jesu in die Welt gehen? Sein Wort, sein Reich verkünden in Wort und Tat. Es wird immer sein Dienst bleiben durch uns. Wir agieren nur in seinem Auftrag und mit seiner Autorität. Wir wollen, dass Menschen den Weg zu ihm finden, zu ihm als wahre, zuverlässigen Hirten. Und dass sie bei ihm Heilung und Heil finden. Und dann als Überleitung zum Abendmahl möchte ich von Kapitel 34 von Hesekiel sprechen, wo Gott zuerst die untreue Hirten angeprangert hat, aber dann spricht, was er selbst tun wird. Und vielleicht hören wir das als Gottes Einladung und sein Dienst an uns durch Jesus Christus. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Ich selbst werde meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden. Und er soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Amen.